Der Text aus dem heutigen Buß- und Bettag ist das Evangelium aus dem 12. Kapitel des Matthäus. Und dort heißt es von Vers 33 ab: Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Bis das Herz voll ist, ist der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nicht nützigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Amen. Auf welchen Tag leben wir zu? Durch welchen Tag werden wir belebt? Welcher Tag bestimmt unser Leben, liebe Gemeinde? Bei Kindern ist es klar. Der Weihnachtstag ist das Ziel ihrer Träume. Und deshalb werden Kataloge angeschaut, deshalb werden Wunschlisten in der Größe von Inventarlisten mittlerer Spielwarengeschäfte geschrieben. Und deshalb werden die Eltern genervt, ob denn in diesem Jahr endlich das Shetland-Pony unter dem Christbaum steht. Kinder gehen auf den Weihnachtstag zu. Welcher Tag bestimmt unser Leben? Bei Soldaten ist es auch klar. Das Ziel ihrer Wünsche ist der Entlassungstag. Und deshalb werden Tage gezählt. Und deshalb werden aufgehängte Maßbänder jeden Tag um einen Zentimeter gekürzt. Und deshalb werden Beten und Feiern vorbereitet, wenn der Kommis endlich zu Ende ist. Die Soldaten gehen auf den Entlassungstag zu. Welcher Tag bestimmt unser Leben? Bei Verlobten ist das sonnenklar. Das Ziel ihrer Sehnsüchte ist der Hochzeitstag. Und deshalb werden Termine gewählt. Deshalb werden Lokale besucht und begutachtet. Und deshalb werden die Verwandtenlisten noch einmal ganz genau durchgeschaut, damit auch die letzte Schenktante zum Fest eingeladen wird. Verlobte leben auf den Hochzeitstag zu. Und Angeschlagene auf den Urlaubstag und Gestresste auf den Pensionstag und Kaputte auf den Erlösungstag. Durch welchen Tag werden wir belebt? Auf welchen Tag leben wir denn zu? Welcher Tag bestimmt ihr Leben? Jesus sagt, der Gerichtstag. Sie haben richtig gehört. Der letzte Tag, der jüngste Tag, der Gerichtstag. Es kommt der Tag, auch wenn Götter spotten, dieser Tag sei längst vertagt. Spötter gab es immer. Einer der Oberspötter namens Bertrecht, der sang es zur Laute. Eines Tages, und das hat wohl jeder gehört, der in ärmlicher Wiege lag, kommt des Arms weit Sohn auf den goldenen Thron, und der Tag heißt sein Nimmerleinstag. Schön wär's, aber falsch ist. Gott hat nicht vertagt und verschoben. Unser aller Tage münden ein in den Gerichtstag. Es kommt die Stunde, auch wenn Kluge lügen, dieser Termin sei längst verstrichen. Kluge gab es immer. Einer von den neunmal Klugen namens Arthur Miller schrieb es sogar in seinem Bühnenstück: Ich habe mein Leben immer nur als Gerichtsverfahren betrachtet, als eine ewige Beweisaufnahme. Und jetzt weiß ich, dass die Katastrophe in dem Augenblick für mich kam, als ich aufsah und der Richterstuhl leer war. Kein Richter weit und breit. Was blieb? Nichts als ein endloses Selbstgespräch, ein endloser Prozess, der vor einem leeren Richterstuhl geführt worden ist. schön wär's. Aber falls ich wieder, Gott hat nicht den Stuhl geräumt und sich klammheimlich aus dem Staube gemacht. Unter aller Stunden münden ein in die Gerichtsstunde. Es kommt der Augenblick. Auch wenn Phantasten fantasieren, dieser Augenblick sei heute längst anders zu verstehen. Einer dieser Hauptphantasten, nämlich Christoph Capra, schreibt es in seinem Bestseller Die Wendezeit. Was vor uns liegt, ist einzig und allein Glückstage im Zeichen des Wassermanns, randvoll von Augenblicken der Kreativität, der Spiritualität und der Einheit von Personenkosmos. Schön wär's, aber Grundfalt ist immer. Gott hat nicht den Sternguckern eine neue Zeitwende angesagt. Wer in die Sterne schaut, der guckt in den Mond. Unsere alle Augenblicke enden in jenem Augenblick des Gerichts. So sagt es der Prophet. Ich will kommen zum Gericht. So sagt es der Apostel. Und ich gesetzt einmal zu sterben, danach das Gericht. So sagt es der Apokalyptiker. Seine Gerichte sind recht und richtig. So sagt es Jesus selbst, von dem wir bekennen, dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Er sagt es heute im Text. Ich werde wiederkommen. Und er sagt, ich sage euch, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts. Also, kein Mensch kann darauf hoffen, dass sein Aktenzeichen XY ungelöst bleibt. Jeder muss damit rechnen, dass seine Lebensakte noch einmal aufgeschlagen wird. Alle werden wir es hören, zum Aufruf kommt mein Fall. Was läuft denn ab? Was passiert dann? Was tut der letzte Richter? Zuerst, er nimmt uns beim Wort. An jenem Tag geht es also nicht zuerst um unser Wissen. Der Herr fragt nicht den Schulmeister, was hast du gelernt? Der eine denkt an den 23. Psalm, der andere kann noch drei Verse von Besiedle meine Wege. Und der dritte beherrscht noch alle 10 Gebote samt Luthers Erklärungen aus dem SS. Wohl dem, der mehr im Kopf hat als Schlagzeilen und Schlagworte, aber es geht nicht zuerst um unser Wissen. An jenem Tag geht es auch nicht zuerst um unsere Taten. Er fragt nicht den Lehrmeister, was hast du getan? Der eine erzählt von seinen Krankenbesuchen, der andere berichtet von seinem Zivildienst im Behindertenheim und der dritte beschreibt seine vorweihnachtliche Päckchenaktion nach drüben. Wohl dem, der offene Augen für die Not anderer hat. Aber es geht nicht zuerst um unsere Taten. An jenem Tag geht es auch nicht zuerst um unser Opfer. Er fragt nicht wie ein Zahlmeister, was hast du gegeben? Der eine nennt die Kirchensteuer, der andere zeigt seine Überweisungen an Brot für die Welt und Hilfe für Brüder und der dritte präsentiert einen ganzen Leibsordner von Spendenbescheinigungen von Weltbibelhilfe und Thermemission und Lepra-Aussätzigenhilfe und so weiter. Wohl dem, der eine lockere und freie Hand hat. Aber an jenem Tag geht es nicht zuerst um unser Opfer. Am Gerichtstag geht es zuerst und vor allem um unsere Worte. Dieser Herr fragt, was hast du geredet? Vor dem einen steht jenes schöne Kaffeekränzchen, bei dem über andere hergezogen wurde, dass kein guter Faden an ihnen blieb. Und er fragt, was hast du geredet? Vor dem anderen steht jene unvergessliche eheliche Auseinandersetzung, bei der so viel schmutzige Wäsche gewaschen wurde, dass die Ehe darüber in die Brüche ging und er fragt, was hast du geredet? Und vor dem dritten steht jener berufliche Zusammenstoß, bei dem man den Mund nicht mehr halten konnte und den anderen ins Mark getroffen hat und er fragt, was hast du geredet? Und dann stehen auf einmal viele Bilder und viele Augenblicke vor uns und noch einmal hören wir jene Stimme. Freund, was hast du geredet? Gulbrandsen hatte schon recht, wenn er in seinem Buch schreibt, Worte leben und schweben, leben so lange, bis sie dorthin gelangt sind, wo sie Unheil anrichten. Wir wissen es doch selber, dass Worte wie Waffen sein können, die andere verletzen und töten. Liebe Freunde, wir wissen es. Oder sollten es wissen, und deshalb werden wir beim Wort genommen, so wie wir diesen Herrn beim Wort nehmen können. Wenn er zum Beispiel sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und diese Stunde ist an diesem Morgen, mühselig und beladen. Dann ist das Wort wirklich zu nehmen. Und wenn er sagt, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und wie viele sind es, die hier heute Morgen Leid tragen? So ist das buchstäblich zu nehmen. Und wenn er sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende, dann ist das für bare Münze zu nehmen. So wie wir ihn bei seinem Worte behaften können, behaftet er uns bei unserem Wort. Es ist kein Sterbenswörtlein auf meiner Zunge, dass er nicht alles wisse. Die Ketten der Ewigkeit, die schreiben genau und niemand kann sie löschen. Er nimmt uns beim Wort. Das ist das Erste. Und das Zweite, er schaut uns in Wort. Schnell schlüpfen wir nämlich in die Robe des Verteidigers und spielen unsere eigenen Rechtsanwälte. Mit großen und gewandten Worten plädieren wir dafür, dass doch Worte eben nur Worte sind und mit Goethe nicht so hoch einzuschätzen seien. Leeres Gerede und dummes Gewäsch darf doch nicht auf die Goldwaage gelegt werden. Herr, mein böser Kaffeeglatsch, das war doch nur Folge meiner fixen Zunge. Und jene eheliche Auseinandersetzung war doch nur Folge meiner fertigen Nerven. Und jener berufliche Zusammenstoß war doch nur Folge meines aufbrausenden Gemüts. Man kann doch alles nicht so ernst nehmen. Aber Jesus ging tiefer und sagt, jedes Wort ist Frucht eures bösen Herzens. Manchmal könnt ihr den Diplomaten spielen, der seine Worte abwägt und der alles durch das Tief einer eiskalten Kontrolle drückt. Aber dann in einer schwachen Stunde bricht das heraus, was an ganzer Jämmerlichkeit in euch ist. Der Mund ist nur der Überlauf des Herzens. Das Herz ist an allem schuld. Jesus benutzt an dieser Stelle ein Bild aus der Natur. Denkt an einen Birnbaum. Er kann nur Birnen bringen und keine Pfirsiche. Denk doch an einen Apfelbaum. Er kann nur Äpfel bringen und keine Trauben. Denk doch an einen Kirschbaum. Er kann nur Kirschen bringen und keine Plätzchen. Denk so an einen Menschen. Er kann nur das bringen, was in seinem Innern ist. Daran ist durch Appelle überhaupt nichts zu ändern. Man stelle sich einen Baum vor, der sich vor seinen Baum hinstellt und ihn inständig bittet, im nächsten Jahr kein Mostobst, sondern nur noch Spalierobst zu liefern. Oder man stelle sich einen Landwirt vor, der seinem Apfelbaum kommandiert, ab sofort nicht mehr Bosco, sondern nur noch Golden Delicious zu liefern. Oder man denke sogar an einen Gutsbesitzer, der seinen Kirschbaum mit Zwetschgen Wasser begießt, damit er im anderen Jahr nun Zwetschgen gebe. Was für ein Unsinn! Die Frucht ist so wie der Baum und das Wort ist so wie unser Herz. Wenn unser Herz kalt ist, werden wir ein unterkühltes Verhältnis zu unseren Kindern und Familien haben. Und wenn unser Herz lieblos ist, dann werden wir die Liebe in der Ehe nicht durchtragen können. Und wenn unser Herz böse ist, dann werden wir eben Streit vom Zaune brechen. Der Schaden unserer Zeit ist nicht zuerst ein Flur- und Waldschaden, den wir mit unseren Zornsteinen und Auspuffrohren anrichten. Der Schaden unserer Zeit ist nicht zuerst ein Sach- und Personenschaden, den wir durch Friedensinitiativen verhindern wollen. Der Schaden unserer Zeit ist ein Herzschaden. Und deshalb schaut ihr uns ins Herz. So, wie wir ihm ins Herz schauen können. Wenn dieser Herr niederkniet und mit seinem Vater betet, Herr, Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie auch bei mir seien. Dann ist das seine Herzenswärme. Und wenn dieser Herr geschlagen und gehöhnt und verspuckt wird, dann ist das seine Herzensdemut. Und wenn er in der dunkelsten Stunde dieser Weltgeschichte sein Leben aushaucht, dann ist das seine Herzensliebe, denn niemand hat größere Liebe als sie, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. So wie wir ihm ins Herz blicken können, so blickt er uns ins Herz. Ich weiß, dass du mein Herz prüfst, sagte David. Ich weiß, dass du mich ganz kennst. Er schaut uns ins Herz. Das Zweite. Und das Dritte. Er sagt uns die Wahrheit. Wir können am Schluss nicht mit einem milden Richter rechnen, der fünfte Grad sein ist. Wir können auch nicht mit einem gütigen Richter rechnen, der es eben mit links laufen lässt. Am Schluss stehen wir vor dem gerechten Richter, der die Wahrheit sagt. Und die bittere Wahrheit lautet, aus deinen Worten verdamme ich dich. Dieses ungeheure Urteil wäre unerträglich, wenn es nicht noch eine ganz andere Wahrheit gäbe. Und die lautet, das Herz kann neu werden. Das Wort kann gesund werden. Ich kann ein anderer werden. Es braucht nur ein anderer Baum. Aber wo ist der? Und Jesus sagt, ich bin der Baum. Meine Wurzeln habe ich das in das Reich meines Vaters gesenkt. Meine Kraft und Vollmacht beziehe ich aus göttlichen Wasserläufen. Ich bin der Baum. Meine Arme werden ganz weit nach links und rechts hinausgebunden. Es sieht aus wie ein Kreuz an der Hinrichtungsstätte. Ich bin der Baum. Über Nacht am Ostertag brechen neues Leben aus toten Zweigen hervor. Das ist ein wahres Wunder der Schöpfung und Erlösung. Ich bin der Baum. Freunde, ihr müsst nicht faule Bäume bleiben, sondern ihr könnt Zweige am guten Baum Gottes werden. Das ist die Botschaft hier. Am Bußtag soll wieder tief eingeschnitten werden. Am Bußtag soll endlich wieder eingepropft werden. Am Bußtag soll wesensmäßig verbunden werden. Ihr müsst doch nicht Wurzeln sein, die Wasser aus der Tiefe holen. Ihr müsst doch nicht Rinde sein, die irgendetwas schützen müsstet. Ihr müsst doch nicht Stamm sein, dem Tragkraft zugemutet wird. Ihr müsst doch nicht Blüte sein, um herrlich zu scheinen. Ihr müsst erst recht nicht Krone sein, die über alles hinaus leuchtet und hinausreicht. Christen sind Zweige am Baume Jesu. Sie müssen nicht suchen und tragen. Nein, sie müssen nur eins. Sie müssen an diesem Baum bleiben und nehmen, was sie brauchen. An Kraft, an Zuversicht, an Hoffnung, an Liebe. All das, was sie morgen und übermorgen wieder brauchen. Nein, wir müssen nicht tragen, schützen und glänzen. Wir müssen nur eins. Wir müssen in ihm bleiben, denn wer in ihm bleibt und er in uns, der bringt viel Frucht. Liebe Freunde, wo der Kontakt mit Jesus besteht, da ist der Herzschaden gehoben. Wo die Verbindung mit Jesus besteht, da ist die Lebensfrucht eine andere. Wo die Zusammengehörigkeit mit diesem Herrn besteht, da ist die Furcht vor diesem Gerichtstag dahin. Dann gehe ich auf ihn zu. Dann weiß ich, wo das Ziel meines Lebens ist. Dieser Tag bestimmt mein Leben. Amen. Herr, gib, dass wir unser Leben auf diesen deinen Tag hin ausrichten. Hilf uns, in deinem Geist zu leben und Frucht zu bringen. Und darum bitten wir, befreie uns von Eitelkeit, die wohlgefällig sich selbst betrachtet, und gib uns Augen, die den anderen in seiner Not und Einsamkeit nicht übersehen. Befreie uns von Überheblichkeit, die viel und gerne von sich redet, und gib uns einen Mund, der Gutes von anderen und Gutes für andere redet. Befreie uns von Trägheit, die sich mit dem Allem einfach abfindet. Gib uns Hände, die bereit sind zu helfen und zu heilen. Befreie uns von Bosheit, die auf Vergeltung und Vernichtung sind. Und gib uns ein Herz, das sich erbarmen und sich verschenken kann. Forme unser Leben nach dem Bilde Jesu Christi, der dein Wohlgefallen hat. Herr, wir befehlen dir besonders den Frieden in unserer Welt an. Wir befehlen dir unsere Kranken an und unsere Armen. Dir befehlen wir uns alle an. Sei uns gnädig um Jesu Willen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geht mit dem Segen Gottes hinein in diesen Feiertag. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.